Hallo liebe Schachfans, bevor wir in die heutige Episode springen, möchte ich noch eine Sache in eigener Angelegenheit loswerden. Und zwar möchte ich zunächst mal Danke sagen, nämlich es sind die ersten Spenden eingegangen auf PayPal. Unter paypal.me/schachgeflüster mit UE gibt es die Gelegenheit, etwas zu spenden. Ich sehe das als Anerkennung für die Arbeit, die mit dem Podcast verbunden ist. Ich investiere wöchentlich ungefähr 5 bis 10 Stunden und auch wenn es mir Spaß macht, ist es natürlich sehr zeitintensiv, gerade die Interviewvorbereitung. Die Unterstützung ermöglicht es mir, weiterhin zu investieren in die Verbesserung des Podcasts. Zum Beispiel habe ich jetzt Flyer hergestellt und die werden auf Turnieren ausgelegt und so wird der Podcast weiter bekannt gemacht. Außerdem bestreite ich damit Ausgaben wie zum Beispiel das Mikrofon, die Bildbearbeitungssoftware, das Podcast-Hosting und so weiter. Ja, an der Stelle auch noch ein kleiner Hinweis. Ich bin auch gerne ansprechbar für Anfragen von Werbepartnern. Täglich wird zwischen 300 und 500 Mal ein Schachgeflüster-Podcast gehört, Tendenz steigend. Also denke ich eine ganz gute Reichweite und ein gewisser Gegenwert auch. Ich will an dem Podcast kein Geld verdienen, er macht mir auch Spaß, aber es fallen halt Kosten an und da wäre es eben nett, wenn die wenigstens ausgeglichen werden, sodass es kein Minusgeschäft ist. Inhaltlich bleibe ich auf jeden Fall unabhängig und ja, ich hoffe auf euer Verständnis und ja, das war's schon, jetzt kann's losgehen mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse. Und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Hallo liebe Schachfreunde! Herzlich willkommen zur 34. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der 16. Juli 2020 und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Er ist Mitgründer und das bekannteste Gesicht der Webseite Chess24. Er ist einer der populärsten Kommentatoren für Live-Schach-Events und hat zahlreiche Videoserien und Kurse produziert, vorzugsweise zu Schacheröffnungen. Als Spieler gewann er 2011 mit der deutschen Nationalmannschaft die Europameisterschaften. Mit der OSG Baden-Baden wurde er mehrfacher deutscher Mannschaftsmeister. Aktuell rangiert er mit einer Elo von 2643 auf Platz 4 der deutschen Rangliste. Als Trainer coachte er unter anderem das ungarische Wunderkind Peter Leko sowie die holländische Nationalmannschaft. Als anerkannter Eröffnungsexperte war er bei den beiden letzten Weltmeisterschaften Sekundant von Magnus Carlsen. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster und es freut mich wirklich sehr, Großmeister Jan Gustafsson.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja tatsächlich auch einige Podcast-Erfahrungen. Du warst schon 4-mal zu Gast bei Ben Johnson, bei diesem amerikanischen Podcast. Und du hörst auch selber gerne Podcasts, habe ich gehört, wenn du nicht gerade mit deiner Tochter Pepper Woods guckst. Was hast du denn für Podcast-Tipps für die Hörer?
Ich höre echt sehr viel Podcasts. Viele würden sagen, zu viel, weil ich eigentlich nur noch mit Kopfhörern in den Ohren rumrenne und man dadurch natürlich von der Außenwelt nicht mehr so viel mitkriegt. Aber was höre ich so querbeet auf Deutsch? Ich glaube, die größten, populärsten, ich höre Fest und Flauschig, Gemischtes Hack, Zeitverbrechen. Drosten habe ich mir jetzt natürlich reingezogen hier, NDR Info oder wie das heißt. Das höre ich noch regelmäßig. Nee, das sind gleich so die Großen auf Deutschland. Viele, viele englische Sachen auch.
Ja, okay, also einmal quer durch. Aber fangen wir mal an mit deinem schachlichen Werdegang. Wahrscheinlich hast du die Geschichte schon 100-mal erzählt, aber nicht alle Zuhörer kennen dich aus dem FF. Deswegen wäre es nett, wenn du einfach mal nochmal erzählst, wie und vor allem wo du das Schachspiel gelernt hast. Das ist ja bei dir durchaus ein ganz besonderer Ort, wo das alles angefangen hat.
Ich denke mir die Geschichte jedes Mal neu aus, weil ich selber nicht so genau weiß, ehrlich gesagt. Also ich komme aus Hamburg, aber als ich 6 Jahre war, 5, 6, sind wir mit der ganzen Familie auf einen Segeltrip gegangen, haben dann ein paar Jahre auf einem 10,5 Meter langen Boot im Mittelmeer verbracht. Und ich meine, dass ich irgendwo da auch das Schachspiel gelernt habe von meinem Vater, ob es jetzt auf dem Boot selber war oder wir meistens irgendwie überwintert auf irgendeiner Insel in Griechenland oder einmal waren wir in der Türkei, in einem kleinen Ort. Ob es jetzt da irgendwo war, wenn wir irgendwo rumlagen oder auf hoher See, weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich glaube, da habe ich es gelernt. Dann erst mit meinem Vater viel gespielt. Da habe ich irgend so einen Schachcomputer, so Mephisto Mondial oder irgendwie so hieß er. Mephisto Mondial 2, glaube ich. Und ja, so ging das los.
Und deine Schachkarriere begann dann quasi mit dem Eintritt in den Hamburger SK. Da hast du dann auch schon schnell viele Erfolge erzielt und Jugendmeisterschaften und bis hin zur Bundesliga. Und dann geht's weiter. Bei der Vorbereitung der Sendung habe ich mich ein bisschen auf deinem Facebook-Profil umgeguckt und da habe ich gesehen, dass du 99 in Konstanz am Bodensee ein Jurastudium angefangen hast. Und da ist es mir wie Schuppen vor die Augen gefallen. Ich war nämlich 2 Semester über dir, im gleichen Fach und an der gleichen Uni.
Ah, okay. So klein ist die Welt.
Ja, und ich erinnere mich ganz dunkel, dass ich 1 oder 2 Mal da in eine Schach-AG an der Uni gegangen bin, die von einem großgewachsenen norddeutschen Typen geleitet wurde, der damals gesagt hat, dass er in den Top 10 von Deutschland sei. Das muss doch du gewesen sein, oder?
Nee, ich war nie in irgendeiner Schach-AG in Konstanz. Nee. Das war ich nicht, ne?
Aber in Konstanz studiert hast du.
Das ist korrekt, ja, aber da hatte ich nichts mit Schach zu tun in Konstanz.
Okay, und jetzt dachte ich, da wäre ein Rätsel meiner Studienzeit gelöst, dass du das warst, aber dann muss ich weiter recherchieren.
Das tut mir leid, das muss irgendein Doppelgänger gewesen sein. Nee, hat wirklich nichts mit zu tun. Okay. Aber ich habe in Konstanz studiert, ja.
Und dann hast du auch ein Austauschjahr noch eingelegt in Madrid und dann einen Sprung gemacht und auch im gleichen Jahr den GM-Titel erlangt und ja, seitdem hast du im Prinzip dein Niveau oberhalb von 2600 gehalten. Du sagst aber immer, dass du eine mentale Schwäche hattest. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal in irgendwelchen Streams von dir gehört. Ist dir die im Weg gestanden, um noch höher zu kommen? Also 2,6 ist schon mega super, aber ja, was meinst du? Was hat noch gefehlt, um vielleicht noch besser zu werden?
Weiß ich nicht. Ist auch keine Frage, mit der ich mich so viel beschäftige. Ich habe immer den Hang, mich da noch kleiner zu machen, als ich schon bin. Stimmt natürlich, dass ich in Madrid damals einen Sprung gemacht habe, hauptsächlich, tatsächlich so blöd es klingt, weil ich keinen Mensch kannte und am Anfang ein bisschen einsam auf mich allein gestellt war und dann mir viel mit Schach die Zeit vertrödelt habe, oder nicht vertrödelt, verbracht habe mit Analysieren, habe dann irgendwann einen spanischen, ich weiß gar nicht, Großmeister war da schon, Javier Moreno Carnero kennengelernt, mit dem ich dann viel gearbeitet habe. Und in der Zeit habe ich, glaube ich, große Fortschritte gemacht. Ja, ansonsten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Natürlich sind die Erfolgschancen, glaube ich, bei jedem höher, wenn man regelmäßig viel Zeit in Schach investiert. Und das habe ich nicht immer getan, was aber, glaube ich, auch für alle anderen gilt. Also, ja, ich versuche einerseits nicht so in der Vergangenheit zu leben und zu denken, oh je, vielleicht 2,680 schaffen können, wenn ich damals mehr für Schach gemacht hätte. Und ob das jetzt groß das Leben geändert hätte oder nicht, weiß ich auch nicht. Also das ist kein Thema, was mich so beschäftigt. Aber grundsätzlich glaube ich daran, je mehr man am Schach arbeitet, desto besser wird man. Und das war bei mir auch immer so, Zeiten, wo ich viel gemacht habe, bei mir auch verbessert.
Ja, also du hast ja auch alles richtig gemacht mit deiner Webseite und alledem. Spielerisch, was war dein Highlight insgesamt? Der EM-Titel 2011 oder gab es da andere Dinge?
Ja, das ist absolut der größte Erfolg, war ja auch sehr unerwartet, weil Deutschland natürlich nicht immer Top-Favorit ist bei sowas. Ansonsten, meine beiden anderen guten Turniere waren Dortmund 2008, das war mein erstes Super-Turnier. Das lief gut, war ich am Ende, glaube ich, Zweiter mit 4 aus 7 Punkt vor Kramnik, da war ich zufrieden mit mir. Dann Gibraltar, wann war das, 2010 oder so, war ich auch nochmal ein gutes Turnier gespielt. Aber ja, spärlich der Erfolg. Aber 2011, der Mannschafts-Europameisterschaftstitel, natürlich der größte.
Und bei Olympia warst du auch, ich glaube, 4-mal für Deutschland dabei, Schacholympiade, wenn ich es richtig weiß. Heute haben einige Länder das Aufgebot für die Online-Olympiade verkündet. Russland, Indien und USA, glaube ich, Deutschland noch nicht. Bist du dabei?
Nicht, dass ich wüsste. Ich habe noch nichts gehört, aber ich bin jederzeit erreichbar. Sag Bescheid.
Okay, ich meine, wenn jemand Online-Schacherfahrung hat, dann du, ne? Aber Wir kennen die Kriterien nicht.
Naja, eher drüber reden als spielen.
Okay, also es sind keine Geschwätzblitzmeisterschaften natürlich, sondern es wird da nur gespielt. Ne? Ja. Aktuell spielst du nicht mehr so viele Turniere, eigentlich nur noch eins im Jahr, nämlich in Thailand. Was gefällt dir da so dran?
Ja, ich habe seit 10 Jahren das relativ stabil, dass ich Bundesliga spiele, deutschen Pokal und das Thailand Open. Ich hätte gar nichts dagegen, noch ein, zwei mehr Turniere zu finden. Aber für mich muss halt so ein bisschen, ja, entweder ein schöner Urlaubsort oder sonst irgendwie spannend sein. Ich mache Schach nicht zum Geld verdienen und Thailand Open gefällt mir alles. Es sind immer gute Hotels, es ist ein Team, was mit wahnsinnig viel Herzblut das da organisiert, um den Finn Kaitorilla, der ihm einfach Schach gefehlt hat in dem Land, wo er lebt und arbeitet, in Thailand, und der selber dann ein Riesenturnier, ja, aus dem Nichts erschaffen hat. Und ja, ich habe da großen Respekt vor, die sind nett zu mir und mir macht es großen Spaß, da zu spielen. Thailand auch sonst hat halt, ja, mir gefällt es auch als Land. Gutes Wetter, gutes Essen, gute Infrastruktur. What's not to like?
Es gibt da auch ein Bild von dir und Nigel Short, wie ihr da zusammen in Thailand rumliegt und es euch gut gehen lasst. Also das sieht auch wirklich
nach... Viele Bilder, ein paar sind sehr kompromittierend. Ich habe sie noch nicht alle aus dem Internet gekriegt.
Okay. Nee, das ist, glaube ich, ganz, ganz in Ordnung, das Bild. Okay, lass uns über Chess24 reden. Du hast da im Prinzip aus dem Nichts eine der erfolgreichsten Webseiten im Schach gemacht. Die bekannteste Formate sind neben deinen Videoserien sicherlich deine ganzen Geschwätzblitzpartien und auch die Kommentierung für ein Turnieren. Im März 2019 wurde dann, für mich war es etwas überraschend, verkündet, dass Magnus Carlsen oder die Firma von Magnus Carlsen, Play Magnus, dass ihr da fusioniert habt. Und kurze Zeit darauf wurde dann noch bekannt, dass Chessable Teil dieser Familie wird. Wenn ich dich jetzt frage, wer da jetzt wem gehört und wer Chef von wem ist, dann sagst du wahrscheinlich, dass du es auch nicht genau weißt, ne?
Ja, das sage ich immer hauptsächlich, weil es stimmt tatsächlich. Ich weiß es wirklich nicht genau und ist auch kein Thema, in dem ich groß drin stecke. Also ich bin nicht bei, keine Ahnung, irgendwelchen Board-Meetings oder großen Strategiediskussionen, wer jetzt was macht und wer welche Anteile hat und was weiß ich was. Also zu den Themen, ja, habe ich relativ wenig Ahnung. So für mich hat sich eigentlich wenig verändert, außer dass wir natürlich jetzt diese Magnus Carlsen Turnierserie haben, die ja teilweise auch ein bisschen Corona-bedingt ist, aber auch, dass wir mehr mit Magnus zu tun haben und mehr Zugriff auf Magnus haben, wenn man es so nennen will. Ob jetzt Magnus mein Chef ist oder wer dafür was mit wem verbandelt ist, weiß ich selber tatsächlich nicht genau. Ich sitze entweder in meinem Keller in Hamburg oder in unserem Büro hier in Hamburg und rede vor mir hin.
Okay, also wenn die Arbeit nicht beeinträchtigt ist, dann ist das ja auch was Positives. Ich kriege immer mal wieder Fragen von Hörern, was so die besten Apps sind im Schach oder die besten Webseiten. Und neben Chess24 natürlich muss man da auf jeden Fall auch Chessable nennen. Das gehört ja jetzt dazu. Und es gab jetzt dieses Chessable Masters auch. Kannst du mal für die Hörer, die das noch nicht so richtig kennen, die Funktionsweise von Chessable so ein bisschen erklären? Das ist ja nicht so ganz selbsterklärend, finde ich, wenn man auf die Seite geht. Also da braucht man ein bisschen Erfahrung.
Grundsätzlich, ich glaube, das Hauptding ist diese Move-Trainer-Funktionalität, die sie ja haben, ne? Der einem die Züge in den Kopf hämmert mit irgendwie moderner Technik, Studien, an dann erinnert in den richtigen Intervallen, wann man was macht. Ich habe einen Kurs gemacht auf Chessable, an dem ich viel gearbeitet habe, dieses E4, E5 Schwarzrepertoire. Muss aber gestehen, dass ich nicht so viel Schach trainiere heutzutage für mich selber, wie ich es gerne würde. Also bin ich eher so Pamela Anderson-mäßig mehr am Bücher schreiben als am Lesen tatsächlich.
Okay, also ich finde Chessable, ich finde es klasse. Ich habe da mit Weiß so ein Englisch-Repertoire mir selber zusammengebaut und mit Schwarz Skandinavisch. Ich weiß, das sind nicht deine bevorzugten Eröffnungen, aber das kann man wirklich ganz gut trainieren. Für Endspiele finde ich es jetzt nicht so richtig geeignet, weil Chessable kennt halt immer nur einen korrekten Zug. Und bei Endspielen gibt's halt auch oft ganz viele Alternativzüge, mit denen man zum Ziel kommt. Und da kommt Chessable so ein bisschen an seine Grenzen. Aber ansonsten kann ich es auf jeden Fall empfehlen.
Vielleicht leider noch mal Skandinavisch auf meine alten Tage. Mal sehen.
Anderes Thema, was aber auch mit Chess24 ein bisschen zu tun hat. Du hast so ein alter Ego erfunden namens Radio Jan. Also Jan Gustafsson mit Sonnenbrille und noch ein bisschen lustiger und vielleicht auch noch ein bisschen pointierter und fieser. Ich habe aber so ein bisschen rausgehört, dass der normale Jan ein bisschen von Radio Jan genervt ist oder eifersüchtig auf ihn ist. Ist das so oder habe ich mich da vertan?
Der normale Jan ist allgemein ein sehr missgünstiger Mensch. Und du sagst ja schon, Radio Jan ist ein bisschen lustiger. Da geht's schon los. Der normale Jan findet sich nämlich selber lustiger. Und dann werden wir sehen, wer diesen Wettstreit gewinnt. Ich würde auf den normalen Jan tippen. Der kann ja doch kontrollieren, wie viel Radio Jan da aktiv ist. Nee, ich weiß es nicht. Ich muss halt in der Stimmung sein. Ich habe es jetzt länger mir nicht die Sonnenbrille aufgesetzt. Vielleicht kommt er eines Tages mal wieder. Wir werden sehen.
Also ich finde den normalen Jan sehr unterhaltsam und lustig, deswegen, aber ich wurde gebeten, dich das zu fragen, wann der wiederkommt, insofern.
Ja, alles gut.
Okay. Corona hast du vorher erwähnt. Ich habe eine Szene in einem Stream oder in einem Kommentar von einem Turnier, war es, glaube ich, gesehen, vor nicht allzu langer Zeit. Da hattest du auch irgendwelche Co-Kommentatoren, ich weiß aber nicht mehr. Und da hattest du deine Tochter auf dem Schoß und hast es gestreamt. Meinst du, dass die Akzeptanz für Thema Familie und Beruf und so weiter dadurch Corona ein bisschen gestiegen ist? Hättest du dich das vorher auch getraut?
Ich plane das nicht. Also ich sitze hier tatsächlich im Keller zu Hause. Ich habe im Keller bei mir so ein kleines Studio. Ist nicht ganz so gut wie unser Office-Studio, aber auch sehr funktional. Und hier habe ich den Großteil von Corona verbracht. Und ab und zu kommt sie halt rein. Also man kann die Kinder davon ja nicht ganz abhalten. Also ich finde es dann unnatürlich, wenn man so tut, oh nee, ist keiner da und irgendwie panisch die eigenen Kinder wegscheucht. Andererseits habe ich mir auch noch keine abschließenden Gedanken gemacht, wie ich jetzt dazu stehe, die eigenen Kinder, die ja, meine Tochter ist 3, jetzt noch nicht so richtig raffen, dass sie da jetzt vor der Kamera sitzen, vor hunderten Menschen, ob man sie dem exponieren sollte oder ob das eher, ja, man sie davon fernhalten sollte, bis ihre Entscheidung später ist, bin ich noch nicht so richtig weise. Ich habe jetzt auch Fotos von meinen Kindern auf Instagram gepostet, wo ich mich auch ein bisschen komisch mal vorkomme. Andererseits passiert aber sonst auch echt nichts in meinem Leben. Ich hänge zu Hause rum mit der Familie. Das ist halt mein Leben im Moment. Und dann, ja, finde ich, muss man das auch nicht verstecken. Aber ja, es ist keine Sympathiestrategie von mir unbedingt. Aber wenn sie reinkommt und ich bin am Stream, dann kommt sie natürlich vorbei.
Ja, also ich fand das sehr natürlich. Kann sie denn schon so ein bisschen Schach? Also meine ist 4 und die Grundstellung kann sie, aber noch nicht viel mehr. Hat sie Interesse daran?
Noch kein übersteigertes. Ich habe es auch nicht wirklich aufgedrängt. Ich glaube, Schachuhr finde sie ganz gut, so auf die Uhr hauen. Aber nee, so, ja, ich habe es nicht groß gepusht. Ich habe irgendwo oben ein Schachbrett rumstehen, aber es ist auch nicht sehr präsent in unserem Haushalt. Also mal gucken. Ich glaube, ein bisschen Zeit hat sie noch.
Okay, ja klar. Nochmal zum Thema Corona. Es gibt ja jetzt eine große Masse an Leuten, die über den Bereich so E-Gaming zum Schach gekommen sind. Und in Deutschland hat zum Beispiel auch Georgios Souladis über seinen Kanal The Big Greek mit diesen ganzen Streamern da kooperiert, wie Papa Platte und Ludwig und wie sie alle heißen. Und du selber hattest ja auch schon Auftritte bei so einem Internetfernsehsender, ne, um diese Zielgruppe anzusprechen. Kannst du da mal was drüber erzählen?
Also tatsächlich schon wieder nicht. Vielleicht klinge ich immer naiver, als es gewollt ist. Aber es war tatsächlich nicht, um die Zielgruppe anzusprechen. Ich kenne halt ein paar von den Jungs jetzt von diesen Rocket Beans heißen, die sitzen auch in Hamburg. Das ist so, und keine Ahnung, was sie machen. Viel Gaming, das verfolge ich nicht so, aber auch so, keine Ahnung, Kino oder Serien, Podcasts oder Live-Shows da und ein Comedy-Podcast von einem von den Typen, den ich lustig finde, Florentin Will, das Podcast-UFO. Und die kann ich halt und war Fan. Und da gab es irgendwann den Kontakt, dass sie auch mal eine Show mit Schach machen wollten. Und da machen wir vielleicht in Zukunft auch wieder was. Aber sonst so businessmäßig bin ich da, glaube ich, tatsächlich ein bisschen hinterher und muss mich ein bisschen reinfuchsen in diese ganze neue Welt der Twitch-Streamer und der Kooperation und so weiter und so fort und der ist in dessen Stream und der in dessen und so. Das ist alles noch ein bisschen, fremde Welt für mich, aber ja, muss ich ein bisschen reinkommen.
Okay, ich hätte es gedacht, dass ihr da bei Chess24 tatsächlich aktiv versucht, diese ja, riesige Gruppe von neuen Schachfans so ein bisschen einzufangen, dass ihr vielleicht auch ja so Kommentare von Turnieren irgendwie für diese Leute speziell macht, aber das...
Ja, nee, ist, glaube ich, ein absolut richtiger Gedanke. Wir müssen da ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob aufholen, aber wie gesagt, ich persönlich kann sagen, dass ich mich da ein bisschen reinfuchsen muss. Also hinter den Kulissen gibt's immer Ideen und Planung. Meine einzige Connection in der Welt sind aber tatsächlich hier die Rocket Beans Jungs, zu denen ich jetzt nicht aus strategischen Gründen gegangen bin, sondern weil ich Fan war einfach von hier Etienne Gardet und Florentin Will und mich gefreut habe, mit dem was zu machen.
Okay, bleiben wir nochmal bei Chess24 und sprechen ein leidiges Thema an, das vor dem ihr wahrscheinlich auch nicht gefeit seid, nämlich das Thema Betrug durch Einsatz von Schachcomputern, also Cheating. Du hast selber auch schon mal gegen einen Cheater oder du hast vermutet, dass es ein Cheater ist, verloren. Da gibt es ein YouTube-Video. Wie hast du dich da gefühlt? Ich meine, das ist ja sehr, sehr unbefriedigend. Habt ihr da dann danach auch irgendwelche Maßnahmen ergriffen, um eure User zu schützen vor Cheating? Oder habt ihr das ohnehin schon gemacht? Oder wie stehst du generell zu dem Thema angesichts dieses eigenen Erlebnisses auch?
Ich weiß nicht genau, wovon wir reden. Du meinst nicht die Magnus-Geschichte, sondern irgendeinen richtigen Cheater, ne? Oh,
okay. Ja, da war ein Cheater. Den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, aber du hast die ganze Zeit gesagt, ja, der spielt so gut, das kann nicht sein und der braucht für jeden Zug 8 Sekunden.
5 waren sie normalerweise, ja.
Oder 5, keine Ahnung. Und braucht für die einfachen Züge genau gleich lang wie für die, ja, genialen und schwierig zu berechnenden Züge und spielt so gut für seine Wertungszahl. Und das muss Cheating sein. Also in den Kommentaren wird dann so ein bisschen diskutiert, war das wirklich ein Cheater oder nicht. Aber ja, ist ja unabhängig davon.
Okay. Also ich weiß den Einzelfall jetzt nicht mehr, aber es ist gefühlt so zuletzt gleich ein bisschen weniger. Ich habe ja hunderte von diesen Sendungen gemacht und dazu noch viele tausende Partien so gespielt. Ich meine zu wissen, wann ich gegen Cheater spiele. Ich sage es meistens nicht explizit, aber lass es immer so halb durchblicken mit, keine Ahnung, ja. Ah, interessant. Er macht alle 5 Sekunden seine Züge oder was weiß ich. Ich glaube, wer mich kennt, merkt mir das an. Also ist einfach so ein bisschen. So eine Erfahrungsgeschichte ist natürlich immer eine andere Geschichte, wie man das dann nachweist. Da schon wieder ein Thema, von dem ich nicht so viel Ahnung habe, aber da haben wir irgendwelche Formeln oder auch irgendwelche Co-Projekte gehabt mit schlauen Leuten. Und Mathematikern, die halt irgendwelche Fingerabdrücke da ermitteln anhand von Zeitverbrauch, anhand von wie viel Bauern du pro Halbzug einstellst, auch wenn man jetzt keine Ahnung, hunderte Partien von jemandem schon hat und dann auf einmal ändert sich das. Also da laufen irgendwelche komischen Algorithmen und Geschichten im Hintergrund mit, von denen ich aber zu wenig verstehe, weil ich auch von Mathe und so weiter keine Ahnung habe.
Okay. Das Magnus-Video oder die Magnus-Geschichte hast du angesprochen. Da gibt es ein Video auf YouTube, das sagenhafte 3,6 Millionen Aufrufe hat, wo diese Geschichte gezeigt wird. Kannst du mal erzählen, worum es da geht?
Ja, auch das ist, ich weiß gar nicht mehr, schon eine Weile her, ne? 2015 oder so. Wir haben so ein Bentathon, nennen wir das, so ein Blitzmarathon gemacht. Ich glaube, das war noch damals, wo wir noch jünger und härter. Das waren Pepe, Cuenca und ich, die zusammen 72 Stunden am Stück gespielt haben und uns abgewechselt haben. Ich glaube, es war parallel zur Mannschafts-Europameisterschaft, war es damals in Reykjavik, wo auch die Norweger mit Magnus mitgespielt haben. Und ich wurde über meine 36 Stunden immer von mehreren norwegischen Accounts, die auch da vor Ort waren, rausgefordert. Also Johann Salomon und Ajan Tari. Und ja, ich glaube, das waren die beiden, vielleicht noch andere, die mich dann immer ziemlich chancenlos verprügelt haben. Aber wie gesagt, weil ich glaube, ich einen ganz guten Cheater-Radar habe, hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, gegen eine Engine zu spielen. Und ich hatte dann so ein bisschen Selbstzweifel, es war auch nachts viel gespielt. Und wo man sich dann denkt, oh je, sind Johann Salomon und Ajan Tari mir schon so überlegen? Oder hilft da noch jemand mit? Also ich hatte so ein bisschen den Verdacht, wusste es aber nicht völlig genau. Und ja, das habe ich versucht auszudrücken, auch kein Video, aber gut, ich bin, wie gesagt, sehr kleinmütig, wahrscheinlich soll mich freuen über die ganze Aufmerksamkeit, was mir viel Gefallen getan hat, weil komischerweise die Leute denken, dass es ein großer Schandfleck ist für mich, dass ich gegen Magnus Carlsen online verloren habe, was ja nicht so unwahrscheinlich ist. Also deshalb ja, werde ich damit viel genervt, wobei mich überhaupt nicht nervt, dass ich die Partien verloren habe, sondern nur, dass die Leute denken, haha, du hast damals gegen Magnus verloren. Also das finde ich irgendwie ganz komische Art und Weise. Ich habe genug Angriffsfläche, dass die Leute immer damit kommen. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass das Video so viel Klicks gekriegt hat, ne? So. Aber ja, viel mehr weiß ich gar nicht zu der Geschichte.
Also, dass Magnus dich da geschlagen hat, ist, glaube ich, ganz normal.
Er ist gut im Schach, er ist gut im Schach.
Ja, das ist sicherlich allen anderen auch so gegangen, ja. Okay. Ja, dann reden wir doch mal ein bisschen noch weiter über Magnus. Muss ich mal nach unten scrollen hier in meiner Liste. Du warst 2016 und 2018 bei den Weltmeisterschaften sein Sekundant. Kannst du mal für die da nicht so in der Szene drin sind, so ein bisschen erklären, was die Rolle eines Sekundanten überhaupt ausmacht? Also wie sieht die Stellenbeschreibung sozusagen aus? Was hast du da für Magnus gemacht, zusammen mit den anderen Sekundanten natürlich? Du warst ja nicht alleine.
Genau, also bei WM-Matches ist es relativ gängig, dass man als Spieler in dem Match ein Team hat an Helferlein, die ja im Prinzip mit der Eröffnungsarbeit helfen, also sowohl im Vorfeld, dann gibt es verschiedene Trainingscamps und man arbeitet auch remote an Eröffnungen, die ein Thema sein könnten in dem Match. Und dann während des Matches selber ist man irgendwo kaserniert. Ich glaube, Magnus, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber er hat auf jeden Fall das Prinzip so ein bisschen etabliert, dass die Sekundanten nicht vor Ort sind, wo er spielt. Also es war 2016 in New York, 2018 in London, sondern woanders, was zwei Ideen hat, glaube ich. Die eine ist, dass du kein so großes Team vor Ort hast, was um dich rumwuselt, was du managen musst. Also ich habe das damals bei den Wischi-Matches ein bisschen verfolgt, weil ich Peter Heine, der jetzt für Magnus arbeitet, gut kenne. Und ich habe immer gewundert, wie Wischi das macht, dass er da gleichzeitig seine 5-6 Sekundanten vor Ort coacht. Die andere Idee, was aus Sekundantensicht sehr angenehm ist, man versucht per Zeitunterschied zu arbeiten. Also man kann sich das so vorstellen, keine Ahnung, Magnus spielt jetzt, sagen wir, in New York, Ortszeit 15 Uhr seine Partie, ist dann, wann auch immer, 20 Uhr fertig, geht was essen, ein bisschen runterfahren, dann ist 22 Uhr, dann brieft er in dem Fall den Haupttrainer Peter Heine, so, dann ist schnell 23 Uhr Mitternacht. Und dann haben die anderen Sekundanten eigentlich ihre Arbeitsanweisung. Und wenn du es klassisch machst, also vor Ort bist, dann arbeitest du halt von Mitternacht bis 8, 9 Uhr morgens, was geht, aber viele Nachteile hat. Also du hast kein Tageslicht, es ist nicht so leicht, irgendwie an Essen zu kommen. Also man kann nicht zwischendurch jetzt Essen bestellen oder in ein Restaurant gehen um 4 Uhr morgens. Also einfach ja schlechtere Arbeitsbedingungen, wenn man das mitternachts anfängt bis frühmorgens. Während wenn man 6-7 Stunden Zeitumstellung hat, dann ist es halt Mitternacht in unserem, wo auch immer, als Match in New York war, waren wir in Norwegen. Und als das Match in London war, waren wir in Thailand. Und wenn man die 7 Stunden Unterschied hat, dann fängt man einfach morgens an zu arbeiten. Dann ist Mitternacht halt 7 Uhr morgens, dann steht man auf, kriegt sein Briefing, geht frühstücken und arbeitet dann von wann auch immer. Ich glaube, in der Praxis war es ja meistens so 9 Uhr morgens bis 16 Uhr und kriegt dann letzte Anweisungen, ob alles in Ordnung ist oder ob Panikmodus ist. Und ja, ist einfach angenehmer, glaube ich, für alle Beteiligten, tagsüber zu arbeiten. Deshalb ja, hatten wir immer das Team remote und nur Peter Heine vor Ort, der das koordiniert hat. Was die Arbeit selber angeht, okay, Details werde ich nicht verraten, aber es geht hauptsächlich um Eröffnungsgeschichten. Natürlich dominiert von Engines, wo man dann ja einerseits versucht zu antizipieren, was in der nächsten Partie passieren könnte und natürlich auch drauf reagiert, was im Match gespielt wird und das versucht zu fixen oder sicherzugehen, dass da alles stimmt.
Also was ich immer so interessant finde bei dieser Sekundantentätigkeit, das ist so mystisch, ne? Also da wird ja auch zum Teil geheim gehalten, wer da bei einem im Team ist und man weiß aber auch nicht, wer im anderen Team ist oder ob man vielleicht sogar einen Spion im Team hat. Das gab es ja jetzt nicht bei den letzten Weltmeisterschaften, aber früher gab es ja da auch irgendwelche Geschichten. Wie war das bei deiner ersten Teilnahme 2016? Da wurde das, glaube ich, auch geheim gehalten, dass du dabei bist, ne? Um eben zu verheimlichen, dass Magnus irgendwelche bestimmten Eröffnungen spielt, für die du Spezialist bist. War das auch geheim?
Genau, also 2016 war es, glaube ich, ein bisschen wichtiger noch, weil da Magnus als Hauptwaffe gegen erstens E4 dieses Marshall Gambit und alles, was damit zu tun hat, also E4, E5 und dann die ganzen spanische Eröffnung basierend auf Marshall eingeplant hatte, für die ich halt als Spezialist gelte. Und wenn man dann im Vorfeld annonciert oder es liegt, dass jetzt ich in dem Fall im Team bin, dann wäre das für die Gegenseite ein Fingerzeig, dass vielleicht diese Eröffnung Thema sein könnte. Also ich weiß nicht, um wie viel Value es da tatsächlich geht und wie großer Nachteil es wäre, wenn sowas rauskommt. Aber ist auch ein bisschen Teil des Spiels, dass man sich so ein bisschen vorkommt wie in so einem Agentenfilm, dass man versucht zu raten, wer arbeitet für die Gegenseite und seine eigene Identität geheim hält und so weiter und so fort. Was jetzt so ein großes Ding ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das sind immer so die Gedankenspiele. 2018 war es ähnlich, da war Dubov mit im Team, ist jetzt ja auch kein Geheimnis mehr, der als Spezialist ist für Sveshnikov in dem Fall. Und das war natürlich dann auch wichtig, es geheim zu halten, weil Sveshnikov halt als Hauptwaffe gegen erstens E4 geplant war. Oder Rosso Limo, soll ich sagen, C5, gefolgt von Springer C6 gegen E4.
Okay, also liebe Hörer, für euch noch ein Tipp, falls euch dieses Thema Sekundantentätigkeit noch genauer interessiert. Es gibt auf Chess24 eine Videoserie von Jan zusammen mit Laurent Fresinet und Peter Heine Nielsen, die auch beide im Team Carlsen waren, unter dem Titel Inside the 2018 World Championship Match.
Genau.
Und da könnt ihr nochmal das genau nachschauen, wie das war. Und noch ein Buchtipp an der Stelle. Ich glaube, Jan, du hast das Buch auch gelesen. The Anand Files. Da werden die Weltmeisterschaften von Vishy Anand zwischen 2008 und 2012 beleuchtet. Und da erfährt man auch ganz viel über die Sekundantentätigkeit. Aber ich muss weiterspringen, Jan. Jan Gustafsson als Trainer. Du hast Peter Leko trainiert und warst auch Trainer der niederländischen Herrenmannschaft bei der Schacholympiade 2018 und wahrscheinlich noch ganz viele andere Trainertätigkeiten, von denen ich nichts weiß oder die ich nicht rausgefunden habe. Wie ist so deine Trainerbilanz? Bist du zufrieden?
Weiß ich nicht. Ich führe da nicht Buch und auch Trainer. Ich bin eher Eröffnungstheoretiker. Also das war immer, was mich interessiert hat, wo ich ja auch die vielen Videoserien und so weiter und so fort gemacht habe. Und die Arbeiten sind eigentlich relativ verwandt, auch mit dem Sekundantentum jetzt bei Magnus zum Beispiel, dass wenn du für jeden Topmann wie Leko arbeitest, dann ist es halt in dem Fall auch mehr nachts an Eröffnung feilen, als ihm jetzt zu sagen, hier Peter, mach deine 7 Taktikaufgaben und dann lauf 3-mal um Block. Also ich war nie jetzt der Trainer in dem klassischen Sinne. Ich habe mal ein bisschen was gemacht, so in Hamburg lokal. Mit Luis Engel treffe ich mich ab und zu zum Training und früher natürlich auch mit den Generationen vorher, so mit Niklas Huschenbeet, mit Rasmus Swane, der ja auch Norddeutscher ist, hatten wir ab und zu Sessions. Aber das sind alles so Leute, die ohnehin gut geworden wären. Und dann zu sagen, ja, wegen meines weisen Trainings ja einmal im Monat haben die einen Sprung gemacht, ist, glaube ich, nicht seriös. Also es war nie mein Hauptding als Trainer, aber natürlich, wenn ich da irgendwie jemand helfen kann und wie gesagt, wenn man sich an so einen Zug dranhängen kann von irgendjemand, der jung ist und motiviert und automatisch besser wird, das macht natürlich Spaß. Ansonsten, keine Ahnung, ob ich eine große Trainerbilanz habe. Die beiden Matches hat Magnus knapp gewonnen, aber böse Zungen würden sagen, nicht unbedingt wegen der Eröffnung. Also, keine Ahnung.
Okay, nee, ich denke, da hast du auf jeden Fall deinen Anteil drauf. Woher kommt denn diese Fokussierung auf Eröffnungen? Ich habe so eine Aussage von dir im Hinterkopf, die so sinngemäß lautete, naja, wenn ich aus der Eröffnung nicht wenigstens einen kleinen Vorteil erziele oder mit Schwarz nicht vollständig ausgleiche, dann habe ich schon keinen Bock mehr auf die Partie. Woher kommt das, dass genau dieser Teil des Schachspiels dich so reizt, der ja, ich sage mal, zumindest auf meinem Level ja eigentlich gar nicht so wichtig ist. Da ist ja Mittelspiel und Endspiel viel wichtiger. Ich weiß, wenn man stärker wird, dann ist Eröffnung wichtiger, aber du warst ja auch nicht von Beginn an so stark.
Erstmal würde ich der Aussage widersprechen, habe ich das wirklich gesagt? Also, das klingt komisch. Also, das glaube ich nicht, aber das ist eher ein Problem von mir ist, was bei starken Theoretikern, glaube ich, häufig der Fall ist, dass wenn sie aus der Eröffnung halt nicht ihren Vorteil oder ihren Ausgleich kriegen oder was auch immer der Plan war, dass es sie dann ein bisschen belastet und zu schwächeren Spielern macht, weil man es halt eine ungewohntere Situation ist, als wenn man als der meistens überlegene Theoretiker halt seine Ziele erreicht hat. Aber ich hoffe jedenfalls mal in aktiveren Zeiten, dass ich da doch genug Sportsmann bin und war, dass ich mich da nicht hängen lassen würde und sage, nö, Partie ist vorbei für mich. Also deshalb, ja, würde ich mit der Aussage nicht konform gehen. Andererseits habe ich viel geredet über die Jahre, keine Ahnung, vielleicht auch gesagt. Ansonsten weiß ich es nicht. Ich kann halt immer nur sagen, was ich gemacht habe. Aus meiner Sicht würde ich auch dir widersprechen, weil das ist natürlich auch eine These, die ich häufig höre. So auf meinem Niveau ist Eröffnung nicht so wichtig. Da geht alles um Taktik und keine Ahnung, Endspiel oder Mittelspiel oder was auch immer. Meine Erfahrung war immer, dass Schach viel einfacher ist, wenn man von Anfang an irgendwie versucht, keine Ahnung, das Zentrum zu kontrollieren und Initiative zu kriegen und eine gute Stellung. Und in einer guten Stellung ist es auch viel, viel wahrscheinlicher, dass die taktischen Sachen für einen selber funktionieren und nicht für den Gegner. Das habe ich nie so ganz geglaubt, diese These auf, keine Ahnung, ich weiß dein Niveau nicht, ehrlich gesagt, aber bei 1800ern, sagen wir mal, ist Eröffnung unwichtig und da geht es vielmehr um Taktik und Endspielskills. Weil für mich war das immer alles vollkommen verwandt, auch so zu sagen, nee, ich brauche keine Eröffnungstheorie, ich interessiere mich mehr für Strategie und Pläne oder für was auch immer. Für mich ging das immer alles Hand in Hand. Wenn ich jetzt Damengambit studiere, dann lerne ich ja nicht die ersten 17 Züge auswendig, sondern guck mir an, okay, was sind die Pläne hier, was ist Minoritätsangriff, was ist der klassische Plan für Schwarz irgendwie am Königsflügel Gegenspiel zu kriegen und so weiter und so fort. Deshalb für mich Eröffnung studieren hat auch immer geheißen, Mittelspiel und Mustererkennung zu studieren. Aber natürlich ist es so, dass ich kein kompletter Spieler bin und in Endspielen zum Beispiel, was mich nicht so interessiert, schwächer bin als in Eröffnung, weil nicht unbedingt, weil ich es mir jetzt nie angeguckt habe, sondern weil ich glaube, die Sachen, die einen interessieren, dass sie halt auch eher hängen bleiben und im Kopf sich verankern, als die Sachen, die man versucht, sich anzuarbeiten, die aber ja einen nicht so interessieren. Meine Kernthese war und ist eigentlich immer, dass es viele verschiedene Wege gibt, im Schach besser zu werden, was ja muss nicht jedermanns Ambition sein, aber das ist die Frage, die ich am häufigsten kriege. Ich würde mich gern verbessern. Und mein Weg war halt immer, viel an Eröffnungen zu arbeiten und viel zu spielen. Ob das jetzt der richtige Weg ist oder der falsche, wie gesagt, das ist, glaube ich, für jeden unterschiedlich.
Okay, also ein Plädoyer für die Bedeutung der Eröffnung und die, ja, die Pläne der Eröffnung zu erkennen.
Nö, gar nicht unbedingt ein Plädoyer, nur einfach, was ich gemacht habe. Ne? Also die Leute denken immer, ich tue so, habe aber eigentlich den ganzen Tag Taktikaufgaben gelöst. Habe ich tatsächlich nie gemacht. Also ich wollte immer die anderen Kinder schlagen und ich habe mich für Eröffnung interessiert und allgemein natürlich Schachbücher gelesen, die ich in die Hände gekriegt habe. Aber dieses Dogmatische, was man immer viel gepredigt kriegt, so, was ganz wichtig ist, ist die eigenen Partien zu analysieren, möglichst ohne Computer und Taktikaufgaben zu lösen, möglichst vom Blatt und dann bloß nicht die Lösungen nachschlagen und so weiter und so fort. Also ich habe das tausendmal gehört, aber auch von den superstarken Spielern, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich das wenig gesehen. Und ich weiß nicht, ob es Evidenz dafür gibt in der Weltklasse, dass das der eine Weg ist. Deshalb bin ich da immer ein bisschen skeptisch, weil das wird immer so gerade auf Clubniveau so in der vorgehaltenen Hand. Nee, du musst Taktikaufgaben lösen, du musst deine eigenen Partien analysieren. Öffnung ist nicht so wichtig, Endspiel studieren ist noch wichtig. Und keine Ahnung, warum? Also red mit 50 Top-100 Spielern oder red mit allen Top-100 Spielern am besten und frag, was die gemacht haben. Ich glaube, dass das ein sehr buntes Bild sein wird.
Okay. Ja. Bleiben wir noch einmal beim Thema Eröffnung. Und zwar, also die Frage nach der besten Eröffnung im Schach stelle ich nicht, weil die gibt's nicht, aber die Frage nach der besten Eröffnung für einen selbst. Wie kriege ich denn raus als, ja, ich sag mal, normaler Vereinsspieler, welche Eröffnung für mich, für meinen Spielstil die passendste ist? Und du selber hast ja auch zum Beispiel auf deiner Homepage steht, dass du jetzt Königsindisch nicht magst, weil das nicht deinem Stil entspricht oder ja, warum auch immer. Wie kriege ich jetzt das für mich raus? Also ist jetzt Englisch für mich richtig oder nicht zum Beispiel?
Ich glaube, es ist ein bisschen Trial and Error tatsächlich. Also bei mir war es auch sehr random. Mein erstes Schachbuch war Kasparows Schacheröffnung. Das war von, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann es geschrieben wurde, später 80er wahrscheinlich, von Otto Borek. Und das war so ein Komplettrepertoire, wo mit Schwarz halt Königsindisch und Neidorf oder Scheveninger empfohlen wurde. Mit Weiß erstens D4. Königsindisch war, glaube ich, stilmäßig wirklich nichts für mich, weil ich am Anfang des Spiels angefangen habe, weil man halt Raumnachteil hat und strategisch schlechter steht und das dynamisch wettmachen muss. Grundsätzlich, was ich immer predige und auch da meistens nicht mit durchkomme, ist, die besten Eröffnungen oder die Eröffnungen, die viele Top-Leute spielen, sind mit gutem Grund die besten Eröffnungen. Und das heißt nicht, dass man mehr Theorie lernen muss, sondern nur, dass man eine bessere Stellung kriegt. Sprich, gegen E4 jetzt E5 zu spielen und sei es da Marshall oder Berliner Mauer oder Sizilianisch zu spielen und da Neidorf oder Sveshnikov, das sind im Moment, ja, würde ich sagen, die Hauptsachen, die auch, ja, nicht überraschenderweise, auch ums Zentrum kämpfen. Also E5 steht im Bau und Zentrum, C5 kontrolliert indirekt das Feld D4. Und gegen D4, okay, da gibt's, glaube ich, eine breitere Palette, so je nach Spielstil und Situation. Meiner Meinung nach, und das ist auch ein Fehler, den ich lange Jahre gemacht habe, ist es ein Fehler, aber da klinge ich wieder so predigend, deshalb soll bloß jeder machen, was er meint, zu sagen, nee, die anderen können so viel Theorie in den Haupteröffnungen. Deshalb, was ich als Vereinsspieler unbedingt machen muss, ist, ich muss meine Überraschungswaffen haben, wo ich mich gut auskenne. Ich muss mein Holländisch spielen oder mein G6, Läufe G7, D6, A6. Und da bin ich ihnen dann voraus vom Wissen her. Ich glaube, dass das nicht klappt, sowohl kurzfristig als auch langfristig, weil man den eigenen Horizont halt extrem limitiert und man halt nicht die verschiedenen Stellungstypen kriegt, die man jetzt kriegt, wenn man, keine Ahnung, C5 Springer C6 spielt gegen E4 oder auch E5 Springer C6. Also ich hätte mir gewünscht, dass jemand dem, keine Ahnung, wie alt ich war, 13, 14-jährigen Jan gesagt hätte, ja, hör auf, erstens G6 zu spielen, spiel schnell was Vernünftiges, damit hätte ich ein paar Jahre gespart auf jeden Fall. Und ja, was genau diese Eröffnung ist, ich glaube, ist ein bisschen Trial and Error. Also ich persönlich kann nicht Königsindisch spielen, weil man da halt sehr dynamisch, sehr direkt spielen muss, um den Raumnachteil zu kompensieren. Aber auch damit leben können muss, strategisch schlechtere Stellung zu verwalten, was nicht meins ist. Trotzdem glaube ich, dass auch sehr, sehr starke Spieler sehr erfolgreich mit Königsindisch sein können.
Du hattest das Buch erwähnt, Kasparows Schacheröffnungen. Was ist denn dein was ist denn dein Lieblingsbuch aller Zeiten? Kannst du das sagen? Das ist ja auch immer eine große Frage nach Buchtipps. Was sticht da hervor aus deiner Sicht?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich aktuell nicht gut auf dem Laufenden bin. Hauptsächlich ja, weil ich nicht so viel Zeit habe und nicht mehr so wie in meinen Teenagerjahren so diesen Drive habe, alles zu lesen, weil ich hoffe, dass es mir schachlich weiterhelfen kann. Deshalb bin ich so, was aktuelle Buchtipps angeht, nicht so auf dem Laufenden.
Aber die Klassiker sind nicht falsch, ne?
Ja, ja. Was ich super fand, ist, auf Englisch heißt es Life and Games of Michael Thal. Das gibt es mit Sicherheit auch auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie es heißt. Also von Thal selber. Ansonsten, ich habe natürlich die Kasparow-Bücher alle, auch alle gelesen. Macht man auch nichts falsch. Wobei mir sind das immer ein bisschen zu viel Analysen. Ich kann da jetzt nicht allen im Kopf folgen, deshalb lese ich eher so die Texte zwischendurch und versuche jetzt nicht die Partien alle nachzuverfolgen. Ein Buch, was mir, glaube ich, geholfen hat, ich weiß nicht, ob das alles stimmt, als ich jünger war, sage ich so mit 18 oder so gelesen, ist Sherishevsky Endgame Strategy, da was ja so ein bisschen russische Schachschule und so ein paar Endspielprinzipien einem versucht zu vermitteln. Das fand ich gut. Dann in letzter Zeit die Gelfand-Bücher fand ich gut, vor allem das erste, ich weiß nicht, wie es heißt, Positional Decision Making in Chess, glaube ich. Das fällt mir spontan so ein. Also ich habe, ja, wahnsinnig viele Schachbücher in den 90ern gelesen, wahnsinnig wenige seit 2005 oder so.
Okay, aber das sind ja alles Klassiker, die du da aufgezählt hast. Ja, da macht man sicherlich nichts falsch. Ich wollte noch gern zu einer anderen Eigenschaft von dir kommen, nämlich Kommentator von Live-Turnieren. Da überträgst du ja unheimlich viel auf Chess24, auf Deutsch, auf Englisch. Da hast du auch oft einen Partner. Wer ist denn dein Lieblings-Co-Kommentator? Kann man das so sagen?
Nee, ich liebe sie alle gleich. Es kommt gleich auch sehr auf die Stimmung des Tages an. Ich habe tatsächlich meistens viel Spaß mit Lawrence Trent, aber die Zuhörer glaube ich meistens nicht. Deshalb muss man auch immer so ein bisschen abwägen, wenn ich mit Lawrence allein gelassen werde, dann eskaliert es halt sehr, sehr schnell ins Blödsinnreden und weg vom Schach, was ja mir Spaß macht, aber ich glaube, einem Schachpublikum, das da ist, um ein großes Schachturnier erklärt zu kriegen, ist da nicht immer ganz happy. Ansonsten mit Peter Swiedler habe ich wahnsinnig viel gemacht, bin nach wie vor beeindruckt von seiner Schnelligkeit, was er alles sieht auf dem Schachbrett, aber auch rhetorisch. Peter Leko haben wir jetzt zuletzt mehr gemacht, der ist so humor-popkulturmäßig nicht so auf meiner Wellenlänge, aber dafür finde ich es wahnsinnig beeindruckend, wie er, der ja auch nicht mehr so aktiv ist, aber trotzdem diesen unglaublichen Enthusiasmus für Schach noch hat, den ich ja, machen wir uns nichts vor, nicht immer habe. Also mir macht das Kommentieren Spaß, aber ich habe nicht diese ehrliche Begeisterung oder dieses ehrliche Interesse an, was auf dem Brett passiert jetzt zu jeder Zeit, was vielleicht nach das ist als Kommentator, aber ich respektiere das, wenn jemand diese Begeisterung noch hat. Aber ansonsten, ne, es gibt viele gute Kommentatoren. Sairawan finde ich gut, mit dem habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht. Mir macht es auch großen Spaß tatsächlich hier. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über diese Rocket Beans Jungs, wenn ich jetzt jemanden habe, der kein Schachspieler ist, der aber ja trainierter Komiker oder Moderator ist, so ein Etienne Gardet, der mir dann die Anfängerfragen zum Schachspielen stellen kann, aber gleichzeitig auch dumme Witze machen kann. Also das ist ein Format, mit dem ich sehr, sehr viel Spaß habe, was wir jetzt nicht so viel auf Chess 24 haben. Aber ja, was ich immer gut finde. Also ich glaube, es ist sehr abhängig von Situation und vom Publikum. Am meisten gemacht habe ich natürlich jetzt mit Swiedler über die Jahre.
Ja, also den mag ich auch sehr. Und Sairawan ist natürlich auch ein toller Tipp. Ja, und bei dir erfährt man natürlich nicht nur über Schach, sondern auch über Fernsehserien oder amerikanische Comedy. Also das ist auch immer recht weiterbildend, wenn man das anschaut. Da lernt man also nicht mehr im Schach.
Ja, nervt aber auch viele Leute, ne? Also kann ich auch verstehen. Also wenn ich mal einen Basketball-Podcast höre, will ich auch über Basketball hören. Also ich versuche schon, genug Schach immer drin zu haben. Aber klar, fließt auch immer ein, ja, was man sonst so in der Freizeit macht.
Hast du eigentlich auch einen Lieblingsspieler oder sagst du, naja, ich habe ja mit den Jungs allen mal gespielt auf einem Top-Niveau. Also ist man da so ein bisschen Fanboy auch mal gewesen?
Früher mehr, zuletzt nicht mehr so, gar nicht, weil ich gesagt habe, ich habe mit denen gespielt auf dem Niveau, das überhaupt nicht. Aber durch das sehr, sehr viele Kommentieren stumpft man da, glaube ich, so ein bisschen ab, dass man jetzt nicht groß irgendwie den oder den Spieler die Daumen drückt. Historisch war ich immer ganz am Anfang Fan von Kasparov, als ich so angefangen habe, Schach zu verfolgen, habe ich Kasparov die Daumen gedrückt, so 1990 war das gegen Karpov. Danach ziemlich schnell von Kramnik, der mir vom Spielstil, glaube ich, ja, nicht unbedingt näher war, war auch so viel besser, aber so vom Ansatz mit Schwarz ein bisschen solider zu spielen, mit Weiß. Erstens D4, sehr theoretisch, da war Kramnik, glaube ich, immer so mein Held stilmäßig. Und letzte Zeit ist eher so, dass man, ja, ich mache es ja eher beim Kommentieren, da vielleicht ein bisschen Bias hat, wobei das auch viel Show ist. Zu Leuten, die ich besser kenne, so Magnus oder Anish Giri, mit denen ich halt mehr zu tun habe als jetzt einem Ding Liren oder Caruana, gegen die ich aber auch überhaupt nichts habe. Da ist so ein, mehr so, dass du ja vielleicht ein bisschen mehr Bezug nimmst auf Leute, die man besser kennt. Aber ich drücke jetzt tatsächlich keinem riesig die Daumen, wenn ich jetzt irgendwie ein Turnier im Kommentieren bin.
Okay. Wechseln wir mal die Sportart und zwar vom Schach zum Poker. Ich weiß gar nicht, ist Poker überhaupt Sport auch? Egal, lassen wir mal so stehen.
Ja, weiß ich auch
nicht. Du hast das ja 3 Jahre lang, glaube ich, ungefähr so gespielt, 2005 bis 2008 steht hier in meinem Spickzettel und hast auch ein Buch verfasst sogar mit dem Titel Poker für Gewinner. Jetzt gibt's so eine Art Hybridsport, also eine Kombination aus Schach und Poker, nämlich Joker. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass Hikaru Nakamura das spielt. Das müsste doch jetzt eigentlich genau deine Disziplin sein, ne? Wenn du früher Poker gespielt hast und Schachgroßmeister bist. Spielst du das auch?
Ich habe es mal getestet. Ich glaube gar nicht die allerletzte Version. Ich habe die Joker-App auf meinem Telefon. Ich fand es tatsächlich unterhaltsam, muss ich sagen. Also diese Kombination. Ich glaube, das Spiel hat Potenzial. Ich muss gestehen, dass ich es noch nicht viel gespielt habe. Also ich glaube, es hat einen gewissen gewissen Suchtfaktor, aber weil ich ja eh wenig Zeit habe und schon genug Abhängigkeiten wie Pflanzen gegen Zombies und anderen Blödsinn, den ich auf meinem Telefon spiele, versuche ich da nicht zu viel neue Sachen reinzuholen, bis wir eines Tages hier Real Money Joker haben und ich, um Geld zu verdienen, der weltführende Joker-Experte werden muss. Aber ne, ich glaube, das Spiel hat Potenzial und ist unterhaltsam, aber ich muss gestehen, dass ich teilweise auch aus Angst, es zu viel zu spielen, es noch nicht so viel gemacht habe.
Okay, noch eine Frage. Mir fehlt jetzt die Überleitung, aber egal. Und zwar zum Thema Computerschach. Ihr habt ja, glaube ich, Stockfish 11 auf Chess24, ne? Jetzt ist es ja so, dass Lila bei diesen Computerschach-Weltmeisterschaften TCEC, habe ich jetzt nochmal geschaut, hat Lila mit 106-94 gegen Stockfish gewonnen. Ich glaube sogar, das war irgendeine fortgeschrittene Version sogar noch von Stockfish. Müsst ihr jetzt irgendwann alle auf Lila umschwenken? Also du hast ja auch gesagt, dass du Lila nochmal irgendwie, ja, ganz, dass dir Lila ganz anderen Input gibt als Stockfish nochmal und du das auch bei der Eröffnungsarbeit nutzt. Ist Stockfish überholt mittlerweile?
Ich glaube nicht überholt. Also was ich mache und ich glaube, was auch wahrscheinlich noch das Gängigste ist, wenn ich im Moment an Eröffnungen arbeite, dass ich beide gleichzeitig laufen habe, weil sie sich ganz gut ergänzen. Also Lila, ich bin nicht schlau genug, was diese ganzen neuralen Netzwerke selbst lernen, dies das angeht, aber stilmäßig, ja, ist taktisch schwächer, aber ein besserer Stratege, also tippt häufig auf den richtigen Zug gerade in der Eröffnung. Ich habe gerne dann Stockfish am Mitlaufen, um das zu verifizieren, weil Stockfish häufig taktisch schneller sieht, ob das auch funktioniert. Deshalb, ja, also so auf dem fortgeschrittenen Freak-Niveau so neue Ideen zu finden in der Öffnung und so weiter und so fort, ist es, glaube ich, nützlich, beide am Laufen zu haben. Ansonsten, weiß ich nicht, fand ich diese Diskussion, ja, ich habe sie nie so ganz verstanden oder mir war sie immer relativ wurscht über die Jahre. Es gab ja auch vorher schon, keine Ahnung jetzt, Komodo, Houdini, wie sie alle heißen, ob die Engine, die ich jetzt mitlaufen lassen habe, um eine Partie zu verfolgen, ob die jetzt 3350 oder 3370 hat oder 3390, das war mir immer relativ egal. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass ja dieses Alpha Zero und Lila, die ja wahrscheinlich, wie gesagt, ich bin nicht tief genug im Thema drin, irgendwie verwandt sind, stilistisch doch uns nochmal ziemlich viele neue Ideen gezeigt haben im Schach. Also wir sehen jetzt auch auf Top-Großmeisterniveau mehr und mehr, dass Weiß H2, H4, H5, H6 spielt in allen Stellungen, was vor Lila und Alpha Zero nicht so der Fall war. Also ja, finde ich auf jeden Fall spannend zu sehen.
Zwei Fragen zur Bundesliga habe ich noch. Du hast ja lange Jahre beim Hamburger SK gespielt, auch die ganze Jugend, und hast dich dann entschlossen, nach Baden-Baden zu gehen, wo du jetzt auch schon einige Jahre bist und viele Titel gefeiert hast. Das ist ja eine krasse Ansammlung auch von Spitzenspielern da in Baden-Baden mit Wischi und MVL und Aronion und wie sie alle heißen. Gehst du da nicht so ein bisschen, also wirst du da nicht unter Wert geschlagen, wenn du da auf Platz 16 gelistet bist, also als viertbester deutscher Spieler? Hättest du nicht eher Lust, mal in einer Mannschaft zu spielen, wo du vielleicht an Brett 1 oder Brett 2 gegen stärkere Spieler spielst?
Weiß ich nicht. Ich bin ja bisschen Schachrentner. Also es ist jetzt für mich nicht kein großes Ziel. Ich muss unbedingt meine 8 Partien im Jahr oder wie viel auch immer es wären oder 10 oder 12 in der Bundesliga an einem hohen Brett spielen. Natürlich will man das als junger Spieler, um da gegen gute Leute zu spielen. Für mich ist es tatsächlich wichtiger, dass ich mich ja in Baden-Baden sehr wohlfühl, auch viele Freunde habe in der Mannschaft. Es war damals, ich wechsel bin, ist ja auch schon wieder kam. 12 Jahre her oder so, ne? Da war es ein bisschen anders. Da war Hintergrund, also die Leute werden natürlich denken, ich verschweige das Finanzielle, was aber kein großer Unterschied ist. Und so viel kann ich verraten. Auf meinem Niveau wird keiner besonders reich oder kann sich ernähren davon, 8 Partien Bundesliga im Jahr zu spielen, sei es für Baden-Baden oder für Hamburg oder für irgendeinen anderen Verein. Das war nicht das große Ding. Damals war es tatsächlich mehr zu tun haben mit Weltklasse-Spielern, denen ich auch mal eine Frage stellen kann oder einfach den Kontakt zu haben. Und das ist auch immer noch ein großer Faktor, den man vielleicht nicht so sieht jetzt in den Matches, aber der für mich für Baden-Baden spricht. Also wenn du beim Essen sitzt mit Maxim Vaschela-Graf, mit Vishy Anand, mit Peter Swidler, mit Paco Vallejo, mit Radek Wojtaszek und so weiter und so fort. Das sind Ressourcen, auf die du da halt ganz anderen Zugriff hast, wenn du es so nennen willst, als ich es jetzt bei Hamburg hätte, wenn es darum geht, seinen schachlichen Horizont zu erweitern. Und außerdem muss ich sagen, mir gefällt es in Baden-Baden. Ich finde die Stadt super. Der Verein hat mich immer gut und fair behandelt, obwohl ich natürlich da jetzt nicht Stammspieler oder Leistungsträger bin. Ich bin nicht so naiv zu denken. Baden-Baden braucht mich, um deutscher Meister zu werden, aber Hamburg braucht mich auch nicht, um die Klasse zu halten. Insofern ist nie so ganz klar, wofür man jetzt genau spielt in der Bundesliga. Und ich fühle mich wohl in Baden-Baden. Es droht nur natürlich mit dem Verfall, dass ich irgendwann rausfliege. Ne? Wie du sagst, ich glaube, bin ich schon 16. Wahrscheinlich bin ich letzter im Kader noch. Ich weiß nicht, wie lange ich mich da noch halte.
Naja gut, also bei deiner Wertungszahl kommst du jederzeit irgendwo in der Bundesliga unter. Aber ja, das ist einfach auch, muss eine tolle Atmosphäre da sein in Baden-Baden. Sag mal, die Bundesliga wird ja jetzt verlängert und das hat dazu geführt, dass es jetzt auch Kritik gibt, dass keiner jetzt quasi aus der zweiten Liga aufsteigen kann und die Bundesliga sich jetzt zu einem geschlossenen Kreis etabliert, weil die Saison einfach jetzt verlängert wird. Und dann gibt es auch Forderungen von Michael Langer, den ich im letzten Interview hier zu Gast hatte, der gesagt hat, man muss die Eigenständigkeit der ersten Liga überdenken, die ja vom Deutschen Schachbund unabhängig ist, so wie im Fußball die Deutsche Fußballliga und der Deutsche Fußballbund unabhängig sind. Wie ist denn deine Meinung zu dieser Entscheidung oder äußerst du dich zu sportpolitischen Themen grundsätzlich nicht?
Doch, gerne. Ich weiß nur von nichts. Also erzähl mir erstmal. Die Saison wurde verlängert auf 2021 oder was wurde entschieden? Ich habe keine Ahnung.
Ja, genau. Also keine zentrale Endrunde jetzt, wo alle ausstehenden Partien noch zu Ende gespielt werden, sondern die Saison wird jetzt quasi verlängert, was eben dazu führen kann, dass keiner jetzt unmittelbar zum Sommer aus der zweiten Liga aufsteigen kann.
Was heißt das konkret? Also wir haben ja noch, keine Ahnung, was weiß ich, 5, 6 Spieltage offen, ich weiß nicht aus dem Kopf, und die werden jetzt 2021 nachgeholt und danach geht dann die nächste Saison gleich los oder wie funktioniert das? Ich verstehe es auch nicht.
Also genau kann ich es dir auch nicht sagen. Ich hatte gehofft, dass du als betroffener Spieler mir vielleicht nähere Auskunft geben kannst. Ich habe nur gehört, dass die Liga verlängert wird und bis wann, weiß ich nicht. Aber und dass es eben dazu führt, dass jetzt halt im Sommer keiner aufsteigen kann. Aber genaueres kann ich dir auch nicht sagen.
Ja, ich habe hauptsächlich Kraft Unwissenheit wie üblich keine starke Meinung zu dem Thema, glaube ich, finde es allgemein schwierig, da jetzt irgendwelche großen Planungen anzustellen. Ich bin auch trotz all meines Drosten-Studiums immer noch kein Virologe, Epidemiologe. Ich kann nicht einschätzen, was im Herbst passiert oder im Winter oder auch im nächsten Frühjahr. Deshalb kein Plan. Ich weiß nicht, ob das jetzt das große Thema ist, wo man sich einen Kopf machen muss, wer auf- und absteigen kann und ob wir die Eigenständigkeit der Schachbundesliga überdenken müssen. Wir müssen eher überdenken, wann wir alle wieder aus dem Haus können und irgendwie kann auch Schach nachgehen. Weiß ich nicht. Fällt mir echt, ja, ist kein Thema, was mich groß beschäftigt hat, muss ich gestehen. Bei mir ist so, ich hoffe, wenn es weitergeht, dass ich dann rechtzeitig davor Bescheid gesagt kriege von Sven Noppes oder wem auch immer, hier, pass auf, wir spielen dann und dann gegen den und den. Und dann bin ich am Start. Ansonsten, also es gab Zeiten, wo ich Schachbund-Affären und Schachpolitik so innerdeutsche mehr verfolgt habe. Inzwischen bin ich da ja relativ raus aus den ganzen Themen, muss ich gestehen.
Okay, du hast ja auch genug andere Dinge, die dich beschäftigen. Eine letzte Frage aber noch zu Corona. Meinst du, dass das Schach als Sportart insgesamt verändert sich? Also früher gab es ja diese langen oder diese, wie sagt man da, diese langsamen Zeitkontrollen mit teilweise Partien bis zu 6 Stunden. Und jetzt durch Corona sitzt man ja nur noch vorm Rechner und da gilt eine Bedenkzeit von 30 Minuten schon als klassische lange Partie. Und es wird fast nur noch geblitzt, statt richtig über die Züge nachzudenken. Wird da die Qualität der Sportart aus deiner Sicht auch so ein bisschen verwässert? Also ich glaube, du warst auch immer so ein Verfechter derer, die gesagt haben, dass lange Bedenkzeiten auch gut sind. Ne? Wie siehst du das?
Ja, ich war immer Fan von den klassischen WM-Matches insbesondere. Ansonsten, ja, Parsan, ich glaube, es gab noch nie, auch vor Corona oder in den letzten 20 Jahren, Leute, die jetzt online klassische Schach gespielt haben, die sich jetzt vor den Rechner setzen und 4-5 Stunden Partien spielen. Ich glaube, da hat sich nichts geändert und wird sich nichts ändern, dass online immer viel geblitzt wird und wurde. Und die beliebtesten Bedenkzeit, ich weiß nicht, vermute 3 Minuten, 1 Minute und 5 Minuten sind. Das war 1999 aber auch schon so, als ich mit Online-Schach angefangen habe. Was sich natürlich geändert hat, ist, dass wir jetzt mehr von diesen Online-Top-Turnieren haben. Und da nach allem, was ich höre und mit allen Leuten, die ich rede, es wird sehr, sehr unnatürlich empfunden, online klassische Schach zu spielen. Also gibt es jetzt, glaube ich, auch 1-2 Versuche, die da gemacht wurden. Aber das ist nichts, wo die Spieler sich jetzt irgendwie mit wohlfühlen. Und ich glaube auch, dass es das Publikum komisch finden würde. Da finde ich dieses Format eigentlich nicht schlecht, was wir jetzt in dieser Magnus-Tour hatten. Mit 4 Partien, 15 Minuten plus 10 Sekunden entspricht, denke ich, eher dem Online-Schach und vielleicht auch unserer schnelllebigen Zeit, bla bla bla. Ich denke aber trotzdem, dass beide Formate, ich weiß nicht, ob sie dieses Schnellschach im Internet durchsetzt, aber ich glaube, dass eines Tages, keine Ahnung, wie es ausgehen wird mit Corona und so weiter, aber auch klassisches Schach offline wieder zurückkommen wird. Und da denke ich, dass das Format mit einer Partie am Tag, man weiß seinen Gegner, kann sich auf den vorbereiten, sowohl für die Top-Leute als aber auch für Amateure oder Halbamateure wie mich, die jetzt ein Open spielen wollen, sich aber trotzdem irgendwie vormittags vorbereiten wollen auf die Partien, nach wie vor klassisches Schach eine große Zukunft hat. Ob es jetzt 6 Stunden Partien sind, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich sind wir eher bei der FIDE-Bedenkzeit, wo man so bei 4-5 rauskommt, aber das würde ich noch nicht abschreiben und ich würde stark davon ausgehen, dass das wiederkommt. Für mich ist eher die Frage, ob so Online-Schnellturniere, also keine Ahnung, nee, ob Offline-Schnellturniere, so die Grand Chess Tour oder was gab es noch, so Zürich und solche Geschichten, ob sowas in Zukunft mehr im Internet stattfindet, ob das so bleibt, auch nach Corona. Aber sonst würde ich klassisches Schach, glaube ich, noch nicht abschreiben.
Ja, also das wäre jammerschade, wenn das klassische Schach verschwindet. Wir hoffen es alle nicht. Ja, Jan, wir haben Verbesserungstipps, wir haben Buchtipps, wir haben deinen Lebenslauf im Schnelldurchlauf erledigt. Wir haben dich als Trainer, dich als Kommentator, dich als Spieler. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Vielleicht die nächsten Schritte, die anstehen in nächster Zeit oder irgendein Thema, das wir ausgelassen haben?
Nein, ich habe wenig zu sagen. Ich muss natürlich all meine Social-Media-Plattformen bewerben, die mich zwar, glaube ich, das ist alles sehr ungesund für uns. Und gerade jetzt eingesperrt zu sein hier mit Twitter und Instagram ist vielleicht auch nicht der Schlüssel zu meiner Glückseligkeit. Trotzdem werde ich nicht aufhören, es zu probieren. Folgt mir auf Twitter, folgt mir auf Instagram. Ich bin neu auf Instagram. Ich will viele Follower. Ich weiß noch nicht genau, wofür. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann, wenn ich viele Follower habe, den Leuten dann Turnschuhe verkaufen kann oder so. Das ist der Plan. Also Instagram.com heißt es so, /GM Jan Gustafsson. Ich glaube, ich heiße überall GM Jan Gustafsson. Ansonsten guckt natürlich vorbei auf chess24.com. Die nächsten großen Turniere stehen schon wieder an. Wir haben jetzt, ich weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber Ende Juli das Legends of Chess Turnier mit Kramnik, Arnand, Carlsen, Gelfand, Ivanchuk, wie sie alle heißen. Leko, wäre, glaube ich, spannend. Danach das Finale der Carlsen Chess Tour. Da werde ich wieder viel am Kommentieren sein. Wahrscheinlich hauptsächlich auf Englisch. Aber vielleicht bin ich mal auch mal auf Deutsch dabei. Dann ja. Besucht meine Freunde von Rocket Beans. Da haben wir vielleicht in Zukunft auch wieder ein Schach-Event in Planung. Ich befürchte, mehr habe ich erstmal nicht zu sagen. Mein Chessable-Kurs, chessable.com/Jan. Okay, jetzt reicht's auch, sorry.
Nee, alles gut. Also dafür ist das durchaus auch da, dass jeder eben sagen kann, was er gerade gemacht hat und wofür er sich engagiert hat. Also ein bisschen Werbung ist ja durchaus erlaubt. Und ja, also ich bin auch Premium-Mitglied bei Chess24 und ich kann da auch wirklich, ohne dass das jetzt vorab abgesprochen ist, ich kann wirklich bestätigen, man bekommt da was für sein Geld, diese tollen Videoserien. Ich habe ja diese eine mit Vishy Anand geguckt und das war wirklich sehr inspirierend. Kann ich nur empfehlen, also holt euch diese Premium-Mitgliedschaft. Und da tut ihr auch dem Jan was Gutes und euch was Gutes mit bester Unterhaltung. Ja, Jan, es war mir wirklich ein Vergnügen. Ich bin bei der Vorbereitung des Interviews echt ins Schwitzen gekommen, weil es gibt so viel Material von dir im Internet und das zeigt einfach, dass du überall deine Fußabdrücke hinterlassen hast. Und wenn man dir so zuhört, wie bescheiden du da bist und dein Licht immer so ein bisschen unter den Scheffel stellst, dann vergisst man manchmal, dass du bei allem, was du machst, einfach eine Spitzenleistung an den Tag legst, ne? Ob als Spieler oder als Geschäftsmann oder auch als Sekundant. Also ja, deswegen höchste Anerkennung und ich finde es auch klasse, wenn jemand nicht nur Schach spielt, sondern halt auch für die Verbreitung von Schach sorgt und Schach promotet und das hast du auf jeden Fall gemacht und wenn man dann noch damit Geld verdient, dann kann ich nur sagen, alles richtig gemacht. Also deswegen, ja, vielen Dank und weiterhin viel Spaß und Kreativität bei der Weiterentwicklung von Chess24 und ja, hoffen wir gemeinsam, dass das Schach das gestärkt aus dieser Krise herauskommt. Ja, herzlichen Dank, Jan Gustafsson.
Jo, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster@gmail.com. Oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in Städten, und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.